HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute ist der neue Bischof von Mainz zu Gast, Professor Peter Kohlgraf. Ich heiße Karin Röder. Am vergangenen Sonntag sind Sie geweiht worden. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Amt.
Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung.
Herr Bischof oder Exzellenz, wie möchten Sie angesprochen werden?
Herr Bischof ist in Ordnung. Manche sagen auch Bischof Peter Kohlgraf. Das können Sie sagen, Exzellenz. Also wenn man so einen Brief bekommt, dann sind das ganz hochoffizielle oder jemand, der etwas von einem möchte.
Gut. Ja, ich möchte ja auch was von Ihnen.
Ja. Sagen Sie trotzdem einfach.
Ein schönes Gespräch. Ja. Mhm. Sie treten ein großes Erbe an, Herr Bischof Kohlgraf, in Nachfolge von Karl Kardinal Lehmann, der ja ein wortgewaltiger, einflussreicher Theologe war, 20 Jahre lang oder mehr als 20 Jahre lang, der Vorsitzende der Deutschen Katholischen Bischofskonferenz. Wie möchten Sie, Bischof Kohlgraf, Ihren eigenen Weg finden?
Also ich bin auch Theologe, aber ich glaube, ich komme aus einer anderen theologischen Richtung. Ich bin Pastoraltheologe, nicht Dogmatiker. Das ist, glaube ich, schon mal ein Unterschied, weil ein Pastoraltheologe vielleicht noch mehr als ein Dogmatiker versucht, von der Lebenswirklichkeit von Menschen herzudenken, auch von der aktuellen Lage herzudenken und das mit Theologie ins Gespräch zu bringen. Das ist eigentlich der Ansatz. Ich glaube, dass ich da aber gut anknüpfen kann an das, was Kardinal Lehmann gemacht hat, der ja wirklich das Bistum auch theologisch und pastoral gut aufgestellt hinterlässt.
Ja, das sehen viele so wie Sie. Ein Bischof bleibt ein normaler Mensch, der Hilfe und Weggefährten braucht. Ich bitte alle, die bei uns im Bistum leben, die kommenden Wege gemeinsam mit mir zu gehen. Das sagten Sie, als Sie vorgestellt wurden im April dieses Jahres, als der Papst Sie zum Bischof ernannt hatte. Wie stellen Sie sich dann, Bischof Kohlgraf, diese gemeinsamen Wege vor?
Indem wir über pastorale Ideen oder Zukunftswege wirklich auch mit den Gremien des Bistums und mit den Menschen vor Ort in den Gemeinden reden. Das heißt, Entscheidungen müssen auch kommuniziert werden, müssen reifen, müssen wachsen. Natürlich habe ich auch Ideen und bestimmte Vorstellungen, aber es ist, glaube ich, heute umso wichtiger, Menschen auf diesem Weg wirklich mitzunehmen, weil es auch darum geht, nicht nur Strukturen zu verändern, sondern im Grunde auch Mentalitäten zu ändern. Mentalitäten.
Welche? Von wem?
Ja, zum Beispiel einfach diese Haltung, im Grunde ist Kirche gleich Pfarrer. Das ist, glaube ich, eine Mentalität, die sich ändern muss, weil Kirche aus den vielen getauften Menschen besteht, die Kirche prägen und Gemeinden prägen. Und darauf kommt es eigentlich an. Und ich glaube, bis das wirklich in den Köpfen und Herzen der Gläubigen angekommen ist, da ist noch manches an Überzeugungsarbeit und auch an geistlichen Prozessen notwendig.
Wahrscheinlich auf beiden Seiten.
Auf beiden Seiten, natürlich.
Bei den Repräsentanten.
Ja, klar, natürlich. Mhm.
Ja,
klar.
Ja, Sie sind kein Unbekannter im Bistum Mainz, Bischof Kohlgraf. Das Bistum Mainz erstreckt sich ja über ja weit mehr noch in Hessen hinein als in Rheinland-Pfalz. In den vergangenen zwei Semestern waren Sie unter anderem Dekan des Fachbereichs Praktische Theologie an der Katholischen Hochschule in Mainz und dort seit 2013 Professor für Pastoraltheologie. Welche Prägung, welches Gesicht, ein bisschen hatten Sie ja schon angedeutet eben, welches Gesicht wird die Pastoral im Bistum Mainz unter Ihnen, Bischof Kohlgraf, haben?
Ich glaube, dass wir insgesamt gut beraten sind, wirklich eine Gesprächskultur zu entwickeln, wo Menschen mitgenommen werden. Und ich glaube, das ist vielleicht auch der pastoraltheologische Ansatz, dass es darum geht, eine Theologie, eine Pastoral zu entwickeln, die wirklich auch letztlich auch bei Fragen der Menschen ansetzt. Natürlich geht es nicht nur darum, Erwartungen zu erfüllen, aber es geht natürlich schon darum, Fragen zu hören, Antworten zu formulieren auf Fragen, die die Menschen auch stellen und nicht Antworten zu geben auf Fragen, die niemand stellt. Und das ist oft wenig hilfreich.
Heißt das auch weniger Bürokratie, weniger Verwaltung oder weniger, naja, sich die Luft nehmen lassen von dieser Bürokratie?
Also das Letzte, okay. Die Hoffnung auf weniger Bürokratie würde ich jetzt mal nicht zu heftig wecken, weil man da vieles auch nicht in der Hand hat. Vieles ist ja auch einfach vorgegeben. Und Kirche ist ein großes Unternehmen in dem Sinne auch. Und natürlich sind wir da auch gesellschaftlichen Zwängen oder gesellschaftlichen Bedingungen unterworfen. Also an der Bürokratie werden wir nichts ändern können. Die Frage ist natürlich schon, was beeinträchtigt oder beeinflusst unsere Entscheidungen? Nach welchen Maßstäben entscheiden wir? Und das können im Letzten nicht nur finanzielle oder bürokratische Überlegungen sein, sondern da muss, finde ich, schon eine pastorale oder auch eine theologische Idee oder Vision hinterstecken.
Sie haben jetzt ein Stichwort genannt, nach welchen Vorgaben entscheiden wir? Ja, ein anderer hätte vielleicht gesagt, nach welchen Vorgaben entscheide ich?
Es könnte ja auch der majestätische Plural sein, war es aber nicht.
Nein, deswegen frage ich Sie jetzt, ist dieses Wir Ihnen ganz wichtig? Heißt das, Sie möchten auch Ihre Mitarbeiter, Kollegen oder die anderen Führungskräfte im Bistum mitnehmen bei diesen Entscheidungen?
Auf jeden Fall. Also wir sind ja viele, die mitarbeiten, mitdenken, mitüberlegen. Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordinariats sind hochkompetente Leute. Und auf die zu hören, die mit in Entscheidungsprozesse einzubinden, ist mir schon relativ wichtig. Ich weiß auch, dass es nicht dazu führen darf, dass man sich dann am Ende vielleicht vor Entscheidungen drückt. Im Letzten muss der Bischof dann auch in vielen Fragen eine Entscheidung treffen. Aber wie er zu solchen Entscheidungspunkten kommt, das ist dann, glaube ich, auch die entscheidende Frage.
Das sagt der neue Bischof von Mainz, Professor Dr. Peter Kohlgraf. Er ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Ja, Herr Bischof, ich habe hier ein Buch auf dem Tisch, das Sie geschrieben haben, aus dem Jahre 2015. Das heißt, nur eine dienende Kirche dient der Welt. Das haben Sie in Anlehnung an den Theologen Yves Congar geschrieben, der schon vor 50 Jahren Schriften verfasst hat, die Sie zumindest nachvollziehen und bewundern und vielleicht sich auch ein Beispiel daran nehmen möchten. Nur eine dienende Kirche dient der Welt. Was heißt in dem Zusammenhang dienen?
Also Yves Congar hat Themen bedacht in seinen Schriften, in seinen Büchern, die heute durch den Papst, auch durch Papst Franziskus wieder auf den Tisch kommen. Stichwort einer dienenden Kirche, Stichwort einer armen Kirche, einer Kirche nahe bei den Menschen. Und das ist genau der Punkt, um den es Yves Congar geht. Also damals war ganz konkret auch die Frage im Raum, wie gestalten wir zum Beispiel das kirchliche Amt? Wie tritt ein Bischof auf? Wie sieht ein glaubwürdiges Leben eines kirchlichen Amtsträgers aus? Also das sind zum Beispiel so Punkte, um die es Yves Congar geht. Und dann hat er sich sehr viele Gedanken darüber gemacht, der Bischof oder der Amtsträger, auch der Priester, er ist Teil einer Gemeinschaft, einer Gemeinde. Also ich kann ja den Bischof definieren, er steht der Gemeinde gegenüber. Dann ist er sozusagen der Chef, das Haupt, aber man kann auch definieren, und das ist der Gedanke, den Yves Congar sehr stark vertieft, der Bischof ist letztlich auch Teil einer Gemeinschaft. Natürlich, er leitet, aber er geht dieselben Wege wie die Menschen und mit den Menschen. Und das ist so dieser Gedanke einer dienenden Kirche. Der Bischof hebt sich nicht künstlich heraus, auch nicht durch äußerliches Gepränge. Es gab damals diesen sogenannten Katakombenpakt während des Zweiten Vatikanischen Konzils. Das waren Bischöfe, die sich getroffen haben und damals ein Versprechen abgelegt haben in ihrer Amtsführung und angefangen von der Kleidung bis hin zu Kommunikationsstrukturen, wirklich sich um einen Stil zu bemühen, der eben sehr nah auch an den Menschen und an den Fragen der Menschen dran ist.
Wie stellen Sie sich, Bischof Kohlgraf, konkret diesen Stil vor, auch äußerlich?
Ich glaube, dass wir heute schon wesentlich abgespeckter sind als vielleicht die Bischöfe in den 50er, 60er Jahren. Also damals ging es darum, dass ein Bischof auch ganz normal im Anzug durch die Stadt geht. Ich glaube, da hat sich in dieser Hinsicht vieles schon getan. Aber trotzdem, die Nähe zu den Menschen ist, glaube ich, ein Thema, woran nicht nur ein Bischof, aber jeder, der in der Kirche ein wichtiges Amt hat, auch arbeiten muss. Das wird sich, glaube ich, zeigen, wie das konkret gehen kann.
Ja, vielleicht reden wir im Laufe des Gespräches auch noch darüber, wie diese Nähe aussehen könnte. Ein Punkt ist die Nähe zu den Armen, denn Sie sprachen ja eben auch von der Kirche der Armen. Wer ist mit den Armen gemeint? Die finanziell Schwachen oder möglicherweise noch andere Menschen?
Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Formen der Armut. Also vielleicht verhungert niemand bei uns im Land, aber es gibt ganz viele Formen von Ausgrenzung. Also eine Folge von Armut ist ja in der Regel auch mangelnde oder fehlende Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen. Bildung, Kultur, Medizin. Und das wären sicherlich so Punkte, wo Kirche einen Raum bieten kann, diese Menschen hineinzuholen. Es geht nicht nur um materielle Armut, sondern es geht um eine Grundhaltung, dass Kirche eine Form des gemeinschaftlichen Lebens findet, wo auch der arme Mensch wirklich teilhaben kann an dieser Gemeinschaft und wo es im Grunde egal ist, ob jemand arm, reich, alt, jung, Mann oder Frau ist, sondern wirklich damit an Kirche und an Gesellschaft Teilhabe findet. Das ist eigentlich der Gedanke.
Kann Armut in dem Zusammenhang auch heißen, die Beladenen, die mit Sorgen Beladenen oder die vielleicht arm an Spiritualität
sind? Natürlich, es gibt auch so etwas wie eine spirituelle Verarmung oder Trockenheit. Also ich als Bischof, ich meine schon, dass Glaube und Gott und Hoffnung und all das, was ich mit Glaube verbinde, dass das ein Leben auch reicher macht und schöner macht. Deswegen ist das im Letzten auch ein dienendes Angebot, was wir als Kirche im Gepäck haben.
Mhm. Könnte ja auch heißen, Kirchensteuer abschaffen, gezielt den Armen zukommen lassen, dieses Geld, oder möglicherweise kirchliches Vermögen auflösen und unter den Armen verteilen. Haben Sie sowas oder ähnliche Gedanken auch im Programm?
Ich glaube nicht, dass das zielführend ist, weil natürlich könnten wir jetzt die sogenannten Reichtümer der Kirche verkaufen. Dann hätten wir für 1-2 Jahre etwas vielleicht Spektakuläres getan. Aber ich glaube, dass man Menschen viel, viel wirksamer helfen kann, wenn man wirtschaftlich auch mit dem Geld umgeht, was uns anvertraut ist, Kirchensteuer, und damit mittelfristig und längerfristig wahrscheinlich viel, viel mehr Gutes tut, als dass man das Geld jetzt einmal aus dem Fenster schmeißt und alle können sich bedienen. Ich glaube, am Ende ist die Frage nach einer wirksameren Hilfe. Und wenn es um Kirchensteuer geht, zu meinen, eine Kirche, die materiell radikal arm ist, wäre automatisch eine spirituell lebendigere Kirche, ist, glaube ich, auch ein Irrtum. Die Frage ist, glaube ich, tatsächlich, wie wir mit dem Geld umgehen, das uns anvertraut ist. Schauen wir in andere Länder, wo es keine Kirchensteuer gibt, das sind nicht immer die spirituell lebendigeren Kirchen.
Und was die Armen angeht, Armut macht ja auch nicht per se glücklich.
Nein.
Und Arme sind auch nicht per se die besseren Menschen.
Nein, genau.
Und wenn Sie dann alle in die Mitte holen wollen und mit allen eine Einheit bilden wollen, das ist ja auch so ein, ich nenne es jetzt mal Schlagwort, was meinen Sie dann mit dieser Einheit?
Einheit ist, dass Kirche eine Gemeinschaft ist, wo Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft, ganz unterschiedlichen Interesses zusammenkommen und gemeinsam sich auf die Suche nach dem Glauben oder nach Antworten aus dem Glauben machen. Es gibt bei Paulus hier das schöne Wort, es gibt im Grunde nicht mehr Mann und Frau, nicht Arm und Reich, ihr alle seid einer in Christus. Das hebt jetzt nicht die Unterschiede auf. Mann bleibt Mann, Frau bleibt und Jung bleibt Jung und Alt bleibt Alt. Aber man findet in diesem Glauben an Christus so eine Einheit, die dann auch letztlich Unterschiede aushält.
Das sagt der neue Bischof von Mainz. Peter Kohlgraf ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Und Sie haben sich auch 3 Musikstücke gewünscht. Wir fangen mal mit dem ersten an. Von Camille Saint-Saëns, die Sonate für Klarinette und Klavier aus Opus 167. Daraus den ersten Satz, das Allegretto. Und in dieser Aufnahme spielen Solisten des Orchestre de Paris, Pascal Gaudert am Klavier und Béraud Philippe an der Klarinette. Und warum sie sich dieses Stück ausgesucht haben, darüber sprechen wir danach.
Ja.
Das war die Sonate für Klarinette und Klavier, Opus 167, von Camille Saint-Saëns, genauer gesagt der erste Satz aus dieser Sonate, das Allegretto. Es spielten Pascal Gaudert am Klavier und Béraud Philippe an der Klarinette. Und gewünscht hat sich diese Musik unser heutiger Doppelkopfgast, Bischof Peter Kohlgraf. Und während die Musik lief, haben sie mir gesagt, ja, das Stück habe ich ja auch mal gespielt.
Das war auch der Grund, dass ich es ausgesucht habe. Also ich habe es nicht so gut gespielt wie der Kollege jetzt hier auf der. Aber ich bin damit auch aufgetreten sogar als Schüler und Student habe ich noch relativ viel auch so in Auftritten oder Konzerten oder so mitgemacht.
Ja, ich habe gehört, Herr Bischof Kohlgraf, Sie spielen 6 Instrumente, allen voran Klavier. Was noch?
Klavier, Orgel, Saxophon, Klarinette. Jetzt bin ich bei 4. Was für Instrumente haben Sie noch?
Da hat wahrscheinlich mein Informant etwas übertrieben. Ja.
Nein, es sind nur 4.
Ja, in einem Mainzer Blatt las ich, dass Sie vor kurzem ja erst in die Stadt gezogen sind und nur eine Wohnung für Sie in Frage kam, in die Ihr Flügel reinpasst. Also demnach ist Klavierspielen weit mehr als ein Hobby für Sie.
Ja, Klavier gehört schon wirklich zum Leben dazu. Es war mal intensiver als jetzt in den letzten Wochen und Monaten. Ich hoffe, dass da nochmal irgendwie Zeit für da ist. Aber das ist schon wichtig für mich. Und gerade auch diesen Flügel, den habe ich mir wirklich von meinem Kaplansgehalt damals abgespart. Insofern ist das eigentlich so ein kleines persönliches Heiligtum, sage ich mal, was ich so durchs Leben mit mir schleppe.
Wie oft spielen Sie so täglich?
Also ich bemühe mich schon täglich, so wenigstens mal 10 Minuten, Viertelstunde zu spielen.
Tja, das ist schon was. Sie stammen aus sogenannten einfachen Verhältnissen, Herr Bischof Kohlgraf. Ihre Mutter war Krankenschwester, Ihr Vater Maurer. Da ist ja der Klavierunterricht schon aus rein finanziellen Gründen nicht unbedingt selbstverständlich. Wie kam es bei Ihnen dazu?
Also meine Mutter war selbst musikalisch, also hat Geige gespielt und Flöte. Insofern war es eigentlich relativ schnell klar, dass ich auch Interesse hatte an Musik. Blockflöte kam jetzt für mich ehrlich gesagt nicht in Frage. Diesen Schritt habe ich übersprungen und den Nachbarn damit wahrscheinlich eine große Freude bereitet und bin dann wirklich zum Klavier gekommen. Ja, ich muss sagen, ich staune heute tatsächlich, wie meine Eltern, meine Mutter es geschafft hat, dann das auch zu finanzieren und uns das zu ermöglichen. Also wenn man sieht, ich habe vor einigen Jahren mal die alten Sachen weggetan. Wenn ich die alten Gehaltsabrechnungen meiner Mutter gesehen habe, muss ich wirklich staunen, mit wie viel Geld wir damals oder mit wie wenig Geld wir im Grunde doch ein gutes Leben hatten.
Sind Sie dankbar im Nachhinein?
Ja, sehr.
Bischof Peter Kohlgraf, der neue Chef, kann man ja sagen, des Bistums Mainz. Bis vor kurzem lebten Sie noch in Partenheim in Rheinhessen und gleichzeitig waren Sie dort Pfarrvikar in der Pfarrgruppe Wörrstadt. Sie haben die Sozialpastoral dort theologisch begleitet, kamen davor aus der Jugendseelsorge, also Religionsunterricht an verschiedenen Schulen haben Sie gehalten. Sie kennen die Sorgen und Nöte der jungen Menschen und als Pfarrvikar waren Sie auch mitten im Leben. Ist das hilfreich für Sie jetzt im Bischofsamt?
Ich denke schon. Also wenn es wirklich darum geht, was wir eben gesagt haben, also die Nähe zu Menschen zu leben. Also man ist nie näher dran als in der Schule. Man steht vor denen und muss, sag ich mal, 6-7 Stunden am Tag im Religionsunterricht wirklich Rede und Antwort stehen und kann sich nicht verstecken und kann auch kein Theater spielen. Das merken die ja relativ schnell und ich will es auch nicht. Und ich habe es fast 9 Jahre gemacht insgesamt. Das waren schon sehr wichtige Jahre, weil ich glaube, dass nicht nur die jungen Leute vielleicht etwas von mir mitgenommen haben, sondern auch andersherum. Ich habe auch viel für meinen Glauben und für meine Theologie gelernt in der Auseinandersetzung, auch in durchaus guten Beziehungen zu diesen jungen Leuten.
Was zum Beispiel?
Was ich gelernt habe, ist, dass man nicht zu vorschnell sich sicher sein soll, dass man den Glauben für sich sicher hat. Also das ist zum Beispiel ein Punkt, dass ich in diesen Klassen, auch gerade in den Oberstufenkursen, wenn ich an den Unterricht so kurz vor dem Abitur und so denke, dass man schon gelernt hat, wie legitim oft auch sehr unterschiedliche Blickweisen auf den lieben Gott sind. Also ich sag mal, der liebe Gott verändert sich nicht. Also wenn man sagt, es gibt eine ewige Wahrheit, es gibt eine Wahrheit, das stimmt, Jesus ist für mich die Wahrheit, aber die Erkenntnismöglichkeiten auf seine Person und auf das, was Glaube ist, die verändern sich auch im Laufe eines Lebens.
Ja, das ist ja eine Gratwanderung, wenn Sie sagen, dicht dran sein, aber vielleicht auch nicht zu nah. Wo ist da die Grenze zur Anbiederung?
Naja, also als Lehrer bleibe ich Lehrer. Das heißt, es gab auch Noten, auch nicht immer nur freundliche Noten. Und natürlich setzen wir uns auch auseinander. Also ich war nicht der Kumpel in der Schule. Und trotzdem gibt es über die Schulzeit hinaus gute Kontakte. Also in dem Bonner Gymnasium etwa, wo ich fast 5 Jahre gearbeitet habe, gab es damals auch noch eine sehr lebendige Jugendarbeit über die KSJ, die katholisch studierende Jugend, sodass doch zahlreiche Jugendliche und Kinder in diesen Gruppen auch organisiert waren und dann mich also nicht nur im Unterricht erlebten, sondern auch, wenn wir im Sommer dann mit 100 Jugendlichen und Kindern dann ins Zeltlager gefahren sind und solche Sachen.
Ja, und wenn Sie sagen, Sie haben von diesen jungen Menschen gelernt, dass Glaube eben nichts Konstantes ist, das sagen Sie als Mann der Kirche, als Theologe. Ging diese Dynamik sogar so weit, dass Sie auch mal gezweifelt haben?
Also kurz vor dem Abitur hatte ich eigentlich Ruhe, was Glaubenszweifel angeht. Ich komme, wie gesagt, aus einem sehr, gut normalen Elternhaus. Auch mein Vater, würde ich sagen, war sehr rheinisch-katholisch. Meine Mutter hat es mit dem Glauben durchaus etwas ernster genommen. Aber mein Vater ist ja auch relativ früh gestorben, sodass die prägende Figur eigentlich dann die Mutter war und auch Priester und Religionslehrer. Ja. Und mit 18 hätte ich gesagt, eigentlich ist alles klar. Ja, so und so ist der liebe Gott, so und so ist die Kirche. Und dann zog der kleine Peter also in die weite Welt hinaus und lernte also theologische Ideen kennen an der Universität, wo er plötzlich merkte, dein ganzes schön gebautes religiöses Haus bricht zusammen, weil manche Dinge plötzlich nicht mehr so klar waren. Und man merkte, die Theologie ist ganz anders. Und da haben mich durchaus auch einzelne Professoren, obwohl ich mich auch über manches vielleicht dann auch geärgert habe, weil es natürlich immer schmerzlich ist, dass Sicherheiten auch zerbrechen, aber manche Professoren auch sehr beeindruckt und sehr geprägt. Und man muss auch sagen, als ich damals in Bonn ins Priesterseminar eintrat, 1986, waren da noch, ich erinnere mich, so 160 Seminaristen von rechts bis links. Und man hat sich wirklich auch die Köpfe heiß diskutiert über Glaubensfragen und liturgische Fragen und solche Dinge, wo ich im Nachhinein sage, das hat auch nicht geschadet, seine eigene Position letztlich auch nochmal bedenken bzw. manchmal auch begründen zu müssen.
Hat es auch Ihre eigene Position gefestigt?
Zum Teil hat es auch die eigene Position gefestigt, wobei ich bin immer noch derselbe wie vor 25 Jahren, aber in vielen Bereichen verändert sich ein Mensch auch natürlich.
Ja, ja. Bis zum Tode eigentlich.
Ja, klar.
Der neue Bischof von Mainz, Peter Kohlgraf, ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur, ein echter Kölsche Jong, vor 50 Jahren dort geboren und auch aufgewachsen und die meiste Zeit
im rechtsrheinischen Teil, muss ich allerdings sagen.
Auf der Schelsee.
Ja, auf der Schelsee.
Ja, okay, gut. Und neben der Kirche, ja, gibt es ja was Heimatliches in Mainz oder in Rheinhessen. In Sachen Karneval, Fußballfan sind Sie auch, habe ich gehört. Was denn nun, erster FC Köln oder Mainz 05?
Also ich freue mich über ein gutes Fußballspiel. Solange ich in Köln und Region war, hätte ich und habe auch dem FC durchaus die Treue gehalten. Aber man mag es mir nachsehen, ich bin so ein ganz hysterischer Fußballfan bin ich dann auch nicht. Also es mag jetzt irgendwie treulos klingen oder charakterlos, aber ich bin da durchaus fähig zu wechseln. Also wenn meine Zukunft in Mainz liegt, und das scheint ja so zu sein.
Ja, sind Sie denn dann ein richtiger Jeck beziehungsweise ein Narr?
Na, das wird sich zeigen. Also ich erinnere mich schon, dass wir als Kinder und Jugendliche und also auch als Studenten schon mit dem Karneval gut zugange waren. In den letzten Jahren ist es ein bisschen weniger auch geworden, als ich Professor wurde, weil man muss leider sagen, so die Fasnachtstage doch immer auch eine gute Zeit war, sich dann nach dem beendeten Semester auch mal ein bisschen in die Ruhe zurückzuziehen. Das war aber kein Affront gegen die Fasnacht, sondern das war eigentlich so das Bedürfnis, mal ein bisschen auszusteigen.
Naja, die anschließende Fastenzeit gibt das ja quasi vor. Die
gibt das dann wieder vor. Insofern, die Fasnacht oder auch der Karneval ist für mich nichts Fremdes. Und auf bestimmte Dinge freue ich mich auch dabei.
Ja, wenn Sie jetzt quasi mitten in Mainz wohnen, doch in der Nähe zu Ihrem Amtssitz, dem bischöflichen Ordinariat, kommt es dann auch mal vor, dass Sie nach Feierabend oder sonst am Wochenende in die Weinstuben gehen, die ja auch um Ihr Areal herum verteilt sind?
Also wenn ich Besuch habe, auf jeden Fall. Mhm. Alleine eher weniger.
Ja, warum nicht auch allein?
Ach, ich weiß nicht. Nee, dann bleibe ich doch lieber zu Hause.
Wäre aber auch eine Möglichkeit, wirklich mitten hineinzugehen.
Vielleicht teste ich es mal. Ja, mal schauen.
Bischof Kohlgraf, die Kirche der Armen, um da nochmal drauf zurückzukommen, denn darauf legen Sie Wert. Die Seelsorge, die ja auch erwartet wird von der Kirche und ihren Repräsentanten, also sagen wir mal von den Priestern, ist meiner Beobachtung nach in den letzten Jahren, naja, nicht auf der Strecke geblieben, aber lässt nach, möglicherweise verursacht dadurch, dass immer weniger Pfarrer, immer mehr Pfarreien übernehmen müssen, immer mehr zusammengelegt wird zu Pfarrgemeinschaften. Was wollen Sie in dieser Hinsicht unternehmen oder ändern?
Ja, also ich glaube, das ist wirklich ein schwieriges Thema, wo es auch, ich fürchte, keine Patentlösung gibt. Also unterschiedliche Bistümer haben ja unterschiedliche Wege gegangen. Und man kann sich da schönreden, wie man will. Auch diese Großgemeinden, die kann ich alle schön verkaufen. Die haben auch ihre Chancen. Aber ich glaube, im Letzten zeigt es auch eine große Not, in der wir stecken. Das ist im Letzten natürlich dann auch der Mangel an Priestern. Aber auch der Priestermangel hat ja irgendwo eine Ursache. Ich glaube, es liegt auch ein Stück vielleicht in den Schwierigkeiten unserer Gemeinden. Wo machen junge Menschen noch die Erfahrung von Priestern, die Sie ansprechen, wo machen junge Menschen noch die Erfahrung einer lebendigen Jugendarbeit? Also ich bin so noch groß geworden und das kann man keinem Priester heute zum Vorwurf machen, es ist so.
Man hat einfach zu viel zu tun.
Man hat zu viel zu tun und das ist auch jetzt kein moralischer Zeigefinger. Ich sehe ja auch die Not und ich habe es ja in meinen rheinhessischen Dörfern selber gesehen, wie viele Menschen da auch sich engagiert bemühen, für Jugendliche, für Kinder, für Familien etwas auf die Beine zu stellen und vieles läuft ja auch hervorragend. Aber so diese Erfahrung, Priester wäre zum Beispiel ein toller Beruf für mich, diese Erfahrung machen im Grunde nur noch wenige Jugendliche. Manchmal denke ich allerdings auch, vielleicht sind wir manchmal auch zu wenig offensiv mit diesem Thema.
Ja, woran liegt es noch, dass Priester nicht mehr als so ein oder für immer weniger als Traumberuf angesehen wird?
Ja, Sie haben einige Punkte natürlich genannt. Die konkrete Tätigkeit hat sich verändert. Also vielleicht wird es schwieriger heute, diese Nähe zu den Menschen auch zu leben, die für eine Berufszufriedenheit als Priester, glaube ich, ganz wichtig ist. Ich glaube, dass auch eine Rolle spielt, das gesellschaftliche Ansehen ist nicht mehr das. Das war vielleicht vor 20, 30 Jahren auch schon, aber wer heute Priester wird, der kann damit rechnen, dass er sich permanent auch rechtfertigen muss.
Mhm. Glauben Sie, dass das Zölibat auch ein Grund sein könnte?
Zölibat mag ein Thema sein, ich glaube aber tatsächlich nicht, dass es sich längerfristig wirklich bessern würde, denn im Letzten geht es, glaube ich, um den spirituellen Grundwasserspiegel insgesamt in der Gesellschaft.
Naja, aber da haben wir die Diskrepanz. Einerseits etwas, was Sie sich wünschen, eine Kirche der Armen, eine Kirche der Nähe, ein Pfarrgemeindeleben, das sich mittendrin abspielt, und gleichzeitig die Situation der dazugehörenden Priester oder Pfarrer, die ja vor lauter Stress dem kaum mehr gerecht werden können. Wo sehen Sie Möglichkeiten, dem zu entgehen oder da ein bisschen mehr Druck rauszunehmen?
Also über Verwaltungsverschlankung und Hilfen bei Verwaltung muss man sicherlich auch nochmal reden in diesen ganzen Überlegungen, wie kann sich eine Diözese neu aufstellen. Das ist sicherlich ein Punkt. Aber ich glaube, dass es oft gar nicht die Fülle an Terminen ist bei Priestern, sondern ich glaube, dass es auch ein Stück vielleicht wirklich diese fehlende Nähe auch zur Gemeinde, zu den Menschen ist, die manchmal vielleicht auch von den Menschen gar nicht mehr so gesucht wird.
Auch umgekehrt vielleicht.
Und umgekehrt auch. Also einerseits höre ich die Not und höre das Anliegen, wir wollen mehr wieder Seelsorge machen. Ich bin mir manchmal nicht sicher, selbst wenn jetzt ein Pfarrer die Möglichkeit hätte, ob das wirklich auch in Anspruch genommen würde. Das ist ja die Kehrseite, das ist ja die andere Seite. Ob Menschen wirklich noch den Pfarrer als Ansprechpartner suchen. Ich glaube, dass das in vielen Fällen so ist, aber es könnte auch in manchen Experimenten dann die Enttäuschung kommen, im Letzten will mich ja keiner als Ansprechpartner, auch das könnte sein.
Liegt natürlich auch an dem Menschen selbst,
an der Persönlichkeit. Liegt an der Persönlichkeit selbst, natürlich. Und ich sag mal, wenn Sie eben die Weinhausbesuche oder Weinstubenbesuche angesprochen haben, früher war der Pfarrer selbstverständlich auch in diesen Gegenden, in diesen Regionen präsent, also von mir aus auch an der Theke und in der Kneipe oder beim Verein oder sonst wo oder wenn ein Konzert im Dorf war. Also das ist meine Erfahrung aus den Jahren jetzt auch in Rheinhessen etwa, dass ich sage, es schadet nicht, sich da auch mal blicken zu lassen.
Ja, und manches kommt ja auch erst bei so einer weinsehnigen Laune auf den Tisch.
Naja, und ich glaube, ein Priester, also Zölibat mag ein Thema sein, aber der Priester braucht, glaube ich, auch gute Freundschaften, die wirklich stabil sind.
Auch Freundschaften außerhalb seines theologischen Raums?
Außerhalb des theologischen Raums und außerhalb der Pfarrei. Und ich würde auch sagen, zum Beispiel als Priester, auch innerhalb der Priester selber. Also wir haben zum Beispiel, oder ich selber habe eine Gruppe von 6 Priesterfreunden. Wir treffen uns regelmäßig. Dann immer einen Tag oder 2 Tage, wo wir dann auch wirklich unterwegs sind und im Grunde genauso manchmal herumblödeln wie vor 30 Jahren.
Ja. Werden auch Sorgen besprochen?
Es werden natürlich auch Sorgen besprochen.
So, wie hast du dieses Problem gelöst?
Na klar, so. Ja.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das wichtig ist, um auch nicht immer so im eigenen Saft schmoren zu müssen. Kirche der Armen, und wenn ich nochmal auf Ihren Buchtitel zurückkommen darf, nur eine dienende Kirche dient der Welt. Wenn wir dieses Fenster jetzt mal öffnen, raus aus den Pfarrgemeinden, raus aus dem Bistum, tatsächlich in die Welt hinein. Und da haben wir ja jetzt die aktuelle Situation, die Flüchtlinge, die von der libyschen sogenannten Küstenwache in Schach gehalten werden sollen. Ich kürze das jetzt mal ab auf diesen Umstand. Was kann Kirche in dieser Situation tun?
Kirche kann, glaube ich, ganz, ganz viel tun. 2015, wenn ich mich erinnere, und das war bei mir zum Beispiel auf den Dörfern auch, war eine große Begeisterung, eine große Hilfsbereitschaft. Manchmal auch ein bisschen gut gemeint, nicht gut gemacht, aber es gab ganz viel Engagement und ganz viel Sympathie und Herzlichkeit, auch den Menschen gegenüber, die da als Fremde zu uns kamen. Wir wissen, glaube ich, alle, und das ist kein Geheimnis, dass die Begeisterung für diese Flüchtlingsarbeit dann relativ schnell auch abgeebbt ist. Ist auch in vielen Punkten eine Ernüchterung eingetreten. Manches war vielleicht auch naiv. Man merkt, dass es bei allem guten Willen auch nicht ganz einfach ist, kulturelle und auch religiöse Unterschiede auszuhalten. Und da, glaube ich, hat Kirche einen guten Auftrag und einen wichtigen Auftrag, nicht so ein künstliches Strohfeuer am Laufen zu halten, sondern zu gucken, dass dort, wo jetzt Menschen leben, die vielleicht neu bei uns sind, die anders glauben, die anders essen, die sich anders kleiden, die eine ganz andere Mentalität auch mitbringen, dass diese Menschen dann eben auch die Chance haben, eine Beheimatung bei uns zu finden. Und da, glaube ich, läuft in unseren Gemeinden wirklich viel. Und das Bistum Mainz etwa auch unter Prälat Giebelmann hat in dieser Hinsicht sehr, sehr viel gemacht und wird weiterhin auch viel tun.
Ja, das ist die eine Sache. Nur sollte sich eine so mächtige Organisation wie die Kirche insgesamt nicht auch politisch da positionieren?
Das tut sie.
Und in welche Richtung?
Also ich glaube, dass die politischen Aussagen, also der zuständigen Bischöfe zum Beispiel, relativ klar sind. Wenn ich an Stefan Hees aus Hamburg, den Erzbischof, denke, der sich mehrfach auch über das Thema etwa Familiennachzug und so weiter geäußert hat. Wir können nicht einerseits, sage ich mal, über die Bedeutung der Familie predigen und nicht auch die Möglichkeit in Erwägung ziehen, dass auch hier Familien zusammenkommen. Das ist zum Beispiel, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt. Mhm. Ja. Da mögen jetzt andere wieder sagen, das ist völlig naiv, aber jeder von uns, die wir hier leben und gelebt haben, würde für sich ja doch auch in Anspruch nehmen, dass Familie etwas sehr, sehr Wichtiges ist für mein Leben.
Ja. Ja, jenseits der Familienzusammenführung, was würden Sie sagen, Bischof Kohlgraf, wie positionieren Sie sich? Bleiben wir mal bei der aktuellen Situation. Da wird jetzt so getan, als würde man den Leuten helfen, indem man sie von Gaddafis Soldaten quasi überwachen lässt. Das sind doch schlimmste Zustände. Hat da die Kirche nicht auch die Pflicht, und zwar nicht nur ein Kirchenmann mal hier und da, sondern die Kirche als sich, die Pflicht, sich da deutlich zu positionieren und zu sagen, nein, das geht nicht, das ist unmenschlich, das ist zynisch.
Der Papst hat ja auch wichtige Zeichen gesetzt, die, glaube ich, auch in den Köpfen sind, als er damals in Lampedusa gewesen ist, um auf die Flüchtlingssituation aufmerksam. Jetzt haben wir die Situation in Libyen, wobei ich auch sagen muss, die Lösung dieser Probleme scheint ja nicht ganz so einfach zu sein.
Klar, um da eine Lösung zu finden, dass die Fluchtursachen beseitigt werden, das wird Jahre dauern. Nur in der Zeit kommen ja immer wieder Menschen, ertrinken immer mehr Menschen. Und kann man es da aushalten, ja, als Bürger, als Theologe oder gar als Bischof, wenn gesagt wird, naja, wir verhindern damit ja auch, dass die Schleuser ihre Geschäfte machen. Ja, ja. Nimmt aber gleichzeitig in Kauf, dass trotzdem immer Menschen es versuchen werden und dann eben weiter im Mittelmeer ertrinken.
Also da werden wir sicherlich hinterher sein. Das glaube ich, das tut Kirche aber auch. Und ich glaube, dass da auch die Position der beiden großen Kirchen in Deutschland auch relativ klar ist, dass die Situation etwa auf dem Mittelmeer, dass das wirklich eine derart katastrophale Situation ist, dass wir helfen müssen. Und dass dann auch politische Lösungen gefunden werden müssen, wo sicherlich auch kirchliche Leute zur Seite stehen sozusagen, um da auch an konkreten Lösungen mitzuarbeiten. Denn am Ende sind die Menschen bei uns und dann sind es auch, nicht nur, aber dann sind es auch wieder unsere Gemeindemitglieder, die sich dann einsetzen. Also insofern ist die Welt ein großes Netzwerk und wir können uns aus dieser Thematik, glaube ich, nicht raushalten.
Ja, und dann geht es ja um ein urkirchliches, um ein urchristliches Wort, nämlich Barmherzigkeit.
Ja, natürlich Barmherzigkeit. Und trotzdem muss es, das ist dann, glaube ich, auch die moraltheologische Schwierigkeit, neben dieser Gesinnungsethik, es muss auch händelbar sein. Und das ist natürlich auch eine Schwierigkeit, dass man einerseits viel, viel guten Willen hat, auch gute theologische Argumente. Ich darf keinen, der bei mir anklopft, letztlich abweisen. Aber natürlich, wir kennen auch die Diskussion, muss es eine Gesellschaft auch leisten können.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Kirche der Armen zurückkommen, da haben Sie betont in Ihrem Buch, Bischof Kohlgraf, nur eine dienende Kirche dient der Welt. Sie wollen keine Kirche für die Armen, sondern eine Kirche der Armen. Wo genau
sind Sie? Mit den Armen. Also der Unterschied besteht darin, eine Kirche für die Armen ist eine Kirche, die sich sozusagen zu den Armen hinwendet, aber die Armen werden dann nicht Bestandteil der Gemeinschaft.
So paternalistisch.
Es kann was Paternalistisches haben und auch im Barmherzigkeitsbegriff kann ja so etwas drinstecken. Mhm. Im Grunde geht es auch darum, Menschen ihr Recht zu geben in der Gesellschaft. Also der Arme hat Rechte, also die vielen Armen, über die wir gerade gesprochen haben, wo es eben nicht nur um materielle Armut geht, sondern eine Kirche der Armen wäre dann eine Kirche, die von den Menschen mit all ihren Belastungen und Plagen und Krankheiten und ihrer Armut in seelischer und materieller Hinsicht, die mitgestaltet wird und die dieser Kirche ein Gesicht geben. Man muss allerdings auch sagen, es gibt bereits im Neuen Testament so Versuche, im Jakobusbrief etwa gibt es eine Stelle, da merkt man, es hat auch schon vor 2000 Jahren nicht wirklich ideal funktioniert.
Wahrscheinlich wird es auch in Zukunft nicht ideal funktionieren, aber vielleicht wird es immer mehr zu diesem Ziel hinführen. Barmherzigkeit hat für mich auch immer so eine Konnotation von, naja, du bist schon in meiner Abhängigkeit.
Abhängigkeit, das wäre dann das Paternalistische.
Ja.
So darf es aber, glaube ich, nicht verstanden werden. Also Barmherzigkeit im biblischen Sinne ist wirklich eine persönliche Zuwendung des ganzen Menschen. Also wenn Gott sich dem Menschen barmherzig zuwendet, wendet er sich dem Menschen zu, nicht um ihn in Abhängigkeit zu halten, sondern um ihn sozusagen auf Augenhöhe zu heben und diesen Menschen wirklich eine Würde und einen Wert zu geben.
Und wenn wir es auf die Kirche übertragen und auf das, was Sie eben gesagt haben, diese Armen, wie auch immer die Armut definiert sein mag, in Stand zu versetzen, ihr Recht, das Sie ihnen geben wollen, Bischof Kohlgraf, auch durchzusetzen und zu behaupten?
Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, dass wir kirchlich viele Einrichtungen haben, die genau an diesen Themen arbeiten. Also wenn ich die Caritas in den Blick nehme, auf evangelischer Seite die Diakonie, wir haben sehr wirksame Hilfsangebote, Beratungsangebote, aber Caritas etwa ist natürlich auch eine politische Größe. Also Caritas mischt sich auch in politische Debatten ein und viele sehen gar nicht, dass Caritas Kirche ist. Und genau darum geht es letztlich. Ja, dass also im Grunde auch Menschen ermöglicht wird, ihr Recht wahrzunehmen, das sie in dieser Gesellschaft manchmal dann auch verloren haben.
Professor Peter Kohlgraf ist der neue Bischof von Mainz und er erzählt bei Doppelkopf in HR2 Kultur, wie er sich Kirche vorstellt, wie er sich pastoral vorstellt, wie er sich Diakonie vorstellt. Und nach der Musik sprechen wir weiter darüber. Felix Mendelssohn Bartholdy ist der Komponist der folgenden Arie. Sie stammt aus dem Oratorium Elias, Opus 70. Und die Arie heißt »Dann werden die Gerechten leuchten«. Werner Gürer wird begleitet von der Klassischen Philharmonie Stuttgart. Dann werden die Gerechten leuchten, hieß diese Arie von Felix Mendelssohn Bartholdy aus dem Oratorium Elias. Werner Gürer wurde von der Klassischen Philharmonie Stuttgart begleitet. Ja, dann werden die Gerechten leuchten, Herr Bischof Kohlgraf. Sie haben sich diesen Titel gewünscht. Ein urbiblisches Thema natürlich, das Oratorium. Was möchten Sie dazu sagen?
Also anders als bei der Klarinette habe ich dieses Stück nicht selber gesungen. Aber ich finde es einfach musikalisch ein ganz, ganz tolles Stück und es hat für mich eine ganz tiefe Aussage. Letztlich geht es ja um die christliche Hoffnung, für die wir stehen. Es geht um die Hoffnung auf ewiges Leben. Ich verstehe, dass die Öffentlichkeit sich für kirchliche Strukturen und so weiter interessiert. Aber irgendwie wollte ich auch mit diesem Stück noch einmal darauf hinweisen, dass es im Christentum letztlich um eine andere Botschaft geht als um Strukturfragen und ähnliche Dinge, die vordergründig so bedrängend auch sind. Sondern es geht letztlich um diese Verkündigung des Lebens in Fülle, die Verkündigung des ewigen Lebens. Und das, finde ich, hat Mendelssohn Bartholdy ganz toll komponiert.
Ja, wenn wir nochmal bei den Gerechten bleiben, wer auch immer oder wie auch immer die Gerechten sind oder wie auch immer diese Gerechtigkeit aussieht, übertragen auf die heutige Gesellschaft im Land und in der Welt, was kann dann Kirche zu einer gerechten Gesellschaft beitragen?
Also ich glaube, wir müssen bei uns selber anfangen, dass wir mit den Menschen, die mit uns leben, die für uns arbeiten, dass wir auch da Gerechtigkeit leben und das vorleben, was wir von anderen erwarten. Ich glaube, es ist eine politische Botschaft. Ich sagte eben, arme Menschen oder Menschen, die benachteiligt sind in unserer Gesellschaft, haben Rechte, um denen auch eine Stimme zu geben. Ich glaube, das ist auch Aufgabe der Kirche. Und das ist zum Beispiel, ich sprach eben von der Caritas. Caritas ist ein Instrument dafür, aber eben auch, ich glaube, die Verkündigung, eine Sensibilität dafür wachzuhalten, dass es um solche Menschen geht. Es fängt beim Gebet im Gottesdienst an. In jeder Messe beten wir Fürbitten für Notleidende. Und letztlich geht es nicht nur darum, dem lieben Gott zu sagen, schau mal, da hat jemand Not, sondern eigentlich soll das Gebet der Fürbitte auch mich verändern, indem ich mir bewusst mache, wir nehmen die armen Menschen sozusagen in unsere Nähe, auch im Gedenken, auch im Gebet. Das ist für mich ein wichtiger Punkt.
Das könnte ja auch bewusst machen oder mir helfen, instand zu setzen, die Not der anderen zu erkennen.
Die Not der anderen zu erkennen. Überhaupt mal schon die Frage, ich formuliere Fürbitten, ich bereite die vor, für wen möchte ich beten? Das ist ja schon an sich ein Prozess in der Vorbereitung eines Gottesdienstes, wo dieses Bemühen um Sensibilität ja schon beginnt.
Nochmal zum Punkt Verkündigung, Bischof Kohlgraf. Frohe Botschaft, das ist ja das, was die Kirche auch in erster Linie verkündet. Jetzt mal jenseits von Karneval und Fasenacht, wie könnte diese frohe Botschaft in den Gemeinden aussehen, diese spirituelle Erfüllung oder dieses urmenschliche Bedürfnis angenommen zu sein?
Ich glaube, dass wir da mit dem, was wir tun, schon ein gutes Angebot haben. Es gibt eigentlich so zwei Schienen. Das eine ist, glaube ich, das traditionelle, regelmäßige Angebot der Sakramente, der Sonntagsgottesdienste, der Taufen, der Trauungen. Das ist, glaube ich, wichtig für viele Menschen, auch für die Gemeinden. In dem Sinne sind wir auch ein Stück Dienstleister. Mhm. Aber es wäre auch eine zweite Schiene, und dazu möchte ich auch unsere Leute in den Gemeinden ermutigen, auch zu experimentieren. Also was für Gottesdienstformen, was für Spiritualitätsformen sind vielleicht auch ein bisschen eingeschlafen. Und wir haben uns oft sehr stark konzentriert auf die Eucharistiefeier. Natürlich, sie ist Quelle und Höhepunkt am Sonntag, aber es gäbe so viele Möglichkeiten, glaube ich, noch spirituelle Quellen zu entdecken. Und da könnten wir, da nehme ich mich mit rein, könnten wir manchmal auch noch viel kreativer mit umgehen mit diesen Fragen.
Welche spirituellen Quellen könnten das sein?
Naja, also ich will mal ganz im Grunde schon wieder traditionell anfangen. Ich glaube, dass viele Formen der Volksfrömmigkeit etwa, die manchmal so belächelt wurden von uns, dass die heute in anderen Bereichen wiederkommen. Ich nenne nur das Stichwort Wallfahrt etwa. Dass Menschen sich auf einen Weg machen, dabei spirituelle Erfahrungen machen, und das gar nicht mehr im Rahmen von Kirche tun, sondern irgendwie. Und
der Jakobsweg, ja, zum Beispiel.
Aber sie haben es bei der Kirche zunächst mal abgekupfert, das muss man auch sagen. Ja. Sie dürfen, es ist alles in Ordnung, aber das wäre so ein Punkt. Und ganz, ganz viele Formen jetzt auch eines meditativen Betens, ich denke an Taizé-Formen, an Formen, wo Kirchenmusik noch eine stärkere Rolle spielt, Stille. Ich glaube, da könnte man noch ganz viel machen, auch mit unseren Räumen. Wir haben kirchliche Räume, die oft eine ganze Woche lang zu sind.
Und in diese Räume andere Aktivitäten hineinholen, die nicht per se kirchlich sind?
Wenn sie nicht dem sakralen Charakter eines Raumes widersprechen, müsste man das testen.
Sagt Bischof Kohlgraf. Nur eine dienende Kirche dient der Welt, heißt ihr Buch, erschienen im Grünewald Verlag. Und sie gehen noch weiter. Darin heißt es, nur eine arme Kirche ist eine glaubwürdige Kirche. Heißt das, diese Glaubwürdigkeit sollte nicht nur in den eigenen Reihen gestaltet werden, also nicht nur für die eigenen Schäfchen, sprich Gläubigen, sondern Glaubwürdigkeit der Kirche, die als gesellschaftliche Institution, die sich auch bei Nichtgläubigen oder Andersgläubigen bewähren muss?
Es geht auch um eine Grundhaltung. Eine arme Kirche ist eine Kirche im Sinne Yves Congars, die eine Nähe zu armen Menschen lebt und zulässt. Und das geht dann bis in die Lebensformen von Kirche hinein. Ich glaube, dass dieser Gedanke einer armen Kirche, einer dienenden Kirche, letztlich die Motivation ist, über die eigenen Kirchengrenzen hinaus zu gehen. Also es gibt ja einen Gedanken oder ein Zitat von Papst Franziskus, was ich so in dieser Hinsicht für wirklich klassisch und sehr einprägsam halte. Er hat ja gesagt, Christus klopft an die Kirchentüren, um endlich mal rauszukommen. Also er möchte auf die Straßen, er möchte Menschen begegnen. Und wir haben ja oft so Kirchenbilder, als wären wir eine geschlossene Gesellschaft. Das ist der Gedanke einer dienenden Kirche, dass das eben nicht sein soll. Das Zweite Vatikanum sagt, Kirche ist Werkzeug und kein Selbstzweck. Und darum geht's. Es geht nicht darum, Kirche künstlich am Leben zu erhalten, sondern im Sinne einer dienenden Kirche wirklich Instrument, Werkzeug zu sein, dass Menschen das Leben finden.
Der neue Bischof von Mainz, Professor Peter Kohlgraf, war zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Ich heiße Karin Röder. Und zum Schluss haben wir noch eine Musik für Sie, die Sie selbst ausgesucht haben. Die Triosonate C-Moll, den ersten Satz daraus von Johann Sebastian Bach, im Bach-Werke-Verzeichnis, die Nummer 526. Es musizieren Hille Perl, Viola da Gamba, Christine Schornsheim, Cembalo und Lee Santana Laute. Was steckt hinter diesem Wunsch?
Also auf der Orgel habe ich selber mal gespielt. Also die Triosonaten, glaube ich, gehören mit zu den kompliziertesten Sachen. Ich habe es nicht perfekt hingekriegt, aber ich war ganz stolz, gerade diese Triosonate, weil ich die auch musikalisch so schön finde, wirklich mal selber gespielt zu haben.
Vielen Dank, Bischof Peter Kohlgraf.